Hallo zusammen da draußen. Willkommen zur 20. Folge von unserem Steuerfunk-Podcast, den wir aufnehmen am Freitagabend, 6. Februar, 17 Uhr. Und ich hoffe, Andreas, du bist noch fit und am Start.
Ja, du, Sebastian, kam aus dem warmen Süddeutschland in die Eiseskälte von Norddeutschland überhaupt so einen Podcast machen?
Das kann man. Das ist
rechtlich zulässig.
Das ist rechtlich zulässig. Da gibt es keine, also steuerrechtlich gibt es da keinerlei Einschränkungen. Daher können wir das problemlos machen. Aber ich hoffe, dass da draußen alle das Glatteis gut überstanden haben und mit heilen Knochen heute nach Hause gekommen sind nach der Arbeit.
Ja, und wir haben morgen 14 Grad, also nur um alle neidisch zu machen, die in der Kälte fiebern. Und wir sagen erstmal guten Abend an alle, die uns zuhören. Andreas Schreiner, genau. Steuerberater. Und Sebastian, du bist
Finanzbeamter, und wir darf hier gleich anfangen mit unserem üblichen Disclaimer. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Der Andreas ist Steuerberater in March. Ich bin Sebastian Loser und bin Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze einfach so, wie es uns der Schnabel gewachsen ist. Wir wollen auch niemanden ärgern. Wir möchten einfach ein bisschen Sie da draußen mitnehmen mit den lohnsteuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und manchmal auch arbeitsrechtlichen Aspekten, die uns so in der täglichen Arbeit begegnen und die uns beschäftigen. Das Ganze ist keine Rechtsberatung, und wer wissen will, wie das Ganze rechtsverbindlich mit der Finanzverwaltung und mit der Sozialversicherung abgeklärt ist, der sei auf unsere Folge 1 hingewiesen. Da haben wir uns sehr lange unterhalten über die Anrufungsauskunft nach § 42 E-Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach 28H SGB 4 bei der Sozialversicherung. Und haben da mal erzählt, wie man das alles auch rechtsverbindlich hinbekommt. Weil es ist ja letztlich so, dass ihr in der Steuerberatung, die die Lohnabrechnungen für die Finanzverwaltung macht, letztlich Dienstleister des Finanzamts seid. Oder ihr seid einfach die verlängerten Schergen der Finanzverwaltung. Weil ihr macht ja schon alles richtig. Gott sei Dank immer.
Aber Sebastian, deswegen macht Anrufungsauskunft so Spaß. Weil manchmal mucken wir auf. Jetzt muss ich dir mal sagen, als Lob, ich habe eine Stelle müsse 25 Anrufungsauskunft für einen kleinen Verein. Und war schon klar, das wird schwierig. Und da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für das Finanzamt Freiburg-Stadt. Das brauche ich jetzt einfach. Da kam nach 5 Wochen zwar eine Ablehnung, also war tief verletzt, aber richtig schön gemacht. Auch ein bisschen Empathie, es war ein gemeinnütziger Verein mit bestimmten Problemen, hat man verstanden, musste aber leider sagen, nee, geht nicht. Und ich habe jetzt auch eine schlechte Anrufungsauskunft, aber diese vom Finanzamt Freiburg-Stadt, schnell, super begründet. Und da muss ich dann Mandant sagen, also ich meine, das ist jetzt sauber geprüft und ich würde es jetzt so belassen. Und es gibt da auch wirklich... Manchmal mucke mir auf, und du hast Rechtssicherheit, ne? Das war für den Verein ganz wichtig. Zu wissen, es geht eben nicht, wenn es probiert, muss man halt was anders nehmen. Also das wollte ich jetzt mal lobend erwähnen.
Ich finde das ja auch immer, du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Anrufungsauskunft und sage immer, lieber im Vorfeld mit der Finanzverwaltung die Klärung herbeiführen und lieber tun wir da die Säbel mal kurz kreuzen und uns ein bisschen streiten und gucken. Aber wir haben nachher die rechtsverbindlich richtige Lösung und haben nicht hinterher der Ärger.
Die hat es einfach wirklich schön geprüft, wirklich, aber auch nicht so ewig langen Text, sondern einfach schön geprüft und haben dann gesagt, also wir verstehen euer Problem, aber das können wir leider nicht machen. Und also ein Träumchen.
Das so, höre ich gern. Wollen wir mal kurz,
was machen wir denn heute Abend, Sebastian?
Genau, ich hätte gesagt gehabt, wir gehen mal kurz ins Inhaltsverzeichnis. Ich würde sagen, aufgrund der Aktualität heute im Laufe des Tages, am 6. Februar, sind ja die FAQ-Aktienfrente veröffentlicht worden. Ich würde aber vorschlagen, wir halten das Thema relativ kurz, weil wir haben uns als zweites Thema ja noch den Firmenwagen mal vorgenommen. Zumindest mal zum Reinkommen, was ist überhaupt ein Firmenwagen? Wie geht es da, wenn ich da die Privatnutzung oder die Fahrtenwohnung erste Tätigkeit versteuern will? Was hältst du davon?
Ja, ich habe schon Beispiele vorbereitet.
Dann ist das super.
Geld wäre der Vorteil, ich habe dann zugeschickt. Also, okay, gut, machen wir so.
Dann steigen wir ein. Und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in die FAQ-Aktivrente rein.
Macht ihr Selbstmord in der Veranlagung oder was?
Also ich muss zugeben, das habe ich auch gedacht. Also ganz kurz, um Sie da draußen alle mitzunehmen, in den FAQ-Aktivrente ist eigentlich alles so drin, wie wir es in der Sonderfolge Aktivrente beschrieben haben. Für die Lohnabrechnung ist alles so geblieben. Die 2.000 Euro sind monatlich zu prüfen. Es ist arbeitgeberbezogen, immer fürs erste Dienstverhältnis, also Dienstverhältnis mit Steuerklasse 1 bis 5. Die 2.000 Euro steuerfrei kann ich abrechnen. Rechne ich mit Steuerklasse 6 ab und will die 2.000 Euro steuerfrei lassen, muss ich mir vom Arbeitnehmer bestätigen lassen, dass er die 2.000 Euro nirgends sonst nutzt. Und jetzt kommt eben...
damit nochmal schnell, SV, denken Sie dran, wenn Sie solche Rentner... Also das sind ja alles Regelaltersgrenzen-Menschen, also die Regelaltersgrenze erreicht habe. Wenn Sie die im Lohnprogramm mit einem aktiven Lohn richtig schlüsseln, da hilft aber Ihnen auch schon das Programm normalerweise, beziehungsweise die Krankenkasse, die dann schon mal nachfragt. Dann kann da nichts passieren. Sebastian, sind drei Voraussetzungen. Ich muss die Regelaltersgrenze im Vormonat erreicht haben. Ab dem Folgemonat geht's. Zweite Voraussetzung, aktives Beschäftigungsverhältnis, also wirklich aktiv, keine Versorgungsbezüge. Kein Minijob, keine RV-freie Beschäftigung und drittens, es müssen Beiträge zur Renteversicherung abgeführt werden, aber das Ganze ist ja, der Lohn bleibt ja SV-pflichtig, es ist ja nur eine Steuerbefreiung.
Genau.
Haben wir ja schon mehrfach erklärt und eure FAQ-Liste, die erklärt auf jeden Fall, also was ist denn eigentlich, Sebastian, ist das jetzt eine BMF-Schreibe oder Kochrezept oder...
Ja, es ist so ein Mittelweg, weil BMF-Schreiben wäre ja eine verbindliche Verwaltungsanweisung, die auch die Verwaltung bindet. Die FAQ sind ja jetzt so überschrieben. Genau.
Verwaltungshilfe und nicht durch eine Verwaltungsanweisung. Ja.
Genau, und damit ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil eigentlich kannst du dich darauf nicht wirklich berufen. Aber unterm Strich wird man sagen müssen, so dem Grunde nach ist das Gesetz wiedergegeben, so hätte ich es auch aus dem Gesetz rausgelesen, wie es in den FAQ drinsteht. Die kritischen Fragen, die sich mir aufdrängen würden nach wie vor, die sind ein bisschen umschifft worden, die sind noch nicht gelöst. Ich hoffe, dass da aber noch mal eine verbindliche Verwaltungsanweisung einfach hinterherkommt, wo man sich einfach dann die Mühe gibt und sagt, wir versuchen jetzt mal eine saubere Struktur auch reinzubekommen und nicht nur das Gesetz kurz zu erklären und zu erläutern, wie es gedacht ist. Für mich noch ein ganz wichtiger Punkt, dieser 3 Nummer 21, diese neue Steuerbefreiung, die wir mit Aktivrente bezeichnen, ist wirklich eine Lohnart. Weil ich bin jetzt immer wieder angerufen worden, das sei doch eine Rente und hat der Arbeitnehmer dann nicht noch Anspruch auf den Arbeitslohn? Dann sage ich, halt, das heißt zwar Aktivrente, ist aber nur eine Lohnart, die steuerfrei, aber SV-pflichtig geschlüsselt ist.
Schon mal die Seite Deutsche Renteversicherung gesehen?
Ja, ich glaube, da steht es drauf.
Steht's drauf, das sei nur eine Steuerbefreiung. Man soll bitte keine, nicht eine deutsche Renteversicherung Anfrage stellen.
Ja, aber wie gesagt, ich habe die Anrufe also auch schon bekommen.
Also spannend, weil wir haben also von der Fortbildung der Steuerberater und da wurde also schon heftig diskutiert, ob das alles nachher so gut funktioniert. Aber ich würde mal sagen, Sebastian, man wolle nicht so kritisch sein, die FAQ-Liste ist tatsächlich insoweit hilfreich jetzt, dass ihr einfach mal nochmal erklärt, was ist es und sind viele Fragen angesprochen. Es ist eigentlich nochmal ganz gut erklärt,
die
Verwaltungsmeinung zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Das würde ich jetzt mal lobend erwähnen und für alle, die das natürlich in der Lohnabrechnung anwenden wollen, das ist nicht ganz so einfach für die Programmhersteller zu programmieren. Man sagt, ja, ich werde das doch hinkriegen mit den 2.000 Euro maximal. Aber natürlich dahinter steht, dass die Beiträge zur Krankenversicherung und Renteversicherung nicht steuerlich abzugsfähig sind. Das heißt, die müssen getrennt berechnen.
Genau.
Wenn jemand jetzt 3.000 hat, das sind davon 2.000 steuerfrei, ja klar. Aber jetzt Vorsicht, auf die 2.000 Euro werden ja SV-Beiträge fällig und die müssen dann praktisch getrennt von denen SV-Beiträge für die Steuerpflichtige 1.000 Euro verwaltet werden. Und deswegen ist also Dativ und Co. gehen davon aus, erst ab März wird das Programm technisch funktionieren.
Das haben wir ja in unserer Sonderfolge auch schon angesprochen gehabt, dass es sowohl bei den Werbungskosten wie auch bei den Vorsorgeaufwendungen eben so ist. Soweit die in Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen, darf man sie nicht in Abzug bringen steuerlich. Das heißt, die muss ich außen vor lassen. Und der Teil, der auf den steuerpflichtigen Bereich entfällt, den darf ich wieder in Abzug bringen. Und damit wird das Ding natürlich sehr, sehr kompliziert in der Lohnabrechnung, wenn ein Aktivrentner, so ein neuer, mehr als die 2.000 Euro verdienen sollte.
Ja, also es ist jedenfalls schwierig. Ne? Und jetzt haben wir halt ein bisschen das Problem, dass die Arbeitnehmer fragen, warum zahle ich noch Steuern? Und mir sagen müssen wir jetzt gerade hinnehmen.
Da bringt ja die FAQ den schönen Hinweis, einfach weiter steuerpflichtig abrechnen und wenn es dann geht, dann bitte rückabrechnen. Aber der Arbeitgeber,
wenn der Arbeitnehmer nicht mehr da ist, dann habt ihr das Problem mit der Veranlagung.
Genau.
Viel Spaß. Für die Veranlagung ist das eine Katastrophe. Das muss man jetzt mal so deutlich sagen.
Also, man hat für die Veranlagung eben die zwei Sachen drin. Einmal, wenn der Arbeitgeber es steuerpflichtig abgerechnet hat und das nicht mehr korrigieren kann, dann geht die Korrektur über die Veranlagung, was natürlich die Problematik aber nach sich bringt. Wir haben ja gerade 2026 keine richtige Lohnsteuerbescheinigung. Da steht ja dann wieder drin, einfach in ein Freitextfeld unten die Aktivrente eintragen, da wo es eben frei ist und so übermitteln. Aber das sieht ja das Finanzamt nicht, ob die 2000 Euro im Monat entsprechend eingehalten worden sind. Das heißt, es wird für die Veranlagung ganz schön schwierig werden, weil die müssen ja dann diese 2000 Euro Monatsgrenze, an der man ja festhält. Man darf also nicht irgendwie Freibeträge aufsparen und im nächsten Monat wieder entsprechend nutzen. Das wird also ein Riesenthema für die Veranlagung. Und das zweite Thema, was du ja zu Recht dann sagst, wir versenken die Veranlagung, soll ein Arbeitnehmer mehrere Arbeitsverhältnisse haben, wo er die Aktivrente bekommen könnte, diese Lohnart, darf ich ja in der Lohnabrechnung nur in einem berechnen. Aber in der Veranlagung, und das sieht auch, wenn man ins Gesetz reinschaut, und das war ja auch in der Diskussion beim Bundesrat, dass man das gerne anders hätte von Seite des Bundesrates. Gesetzgeber hat es eben dann nicht so umgesetzt. Da hat man eben, wenn man ins Gesetz reinschaut, diese 2000 Euro, diese Beschränkung aufs Dienstverhältnis, nur beim Lohnsteuerabzug, aber nicht für die Veranlagung. Das heißt, da muss es nachher die Veranlagung hinbekommen. Und muss halt dann auch mehrere Dienstverhältnisse zusammenrechnen, 2000 Euro jeden Monat steuerfrei lassen, der übersteigende Betrag im Monat steuerpflichtig. Und das, ohne dass man das aus der Lohnsteuerbescheinigung entnehmen kann. Das wird also ganz schön mehr Arbeit nach sich ziehen.
Aber jedenfalls mal für die Lohnabrechnung, wie gesagt, warten wir mal ab, bis die Dativ-Agenda und so weiter, Lex mehr, bis das dort funktioniert. Aber Sebastian, ich denke mal, bei uns spielen ja Werbungskosten beim Lohnsteuerabzug keine Rolle. Wenn die Programme werden das schon gut hinkriegen. Und auch für diejenigen, ich habe das auch lustig gefunden, dass man es jetzt in einen Freitext unten bescheinigen muss, aber man keinen Tippfehler machen darf. Aber meine Damen und Herren, wir müssen nichts selbst bescheinigen. Das wird bei der die Programmhersteller, weil das einfach programmtechnisch mache. Und gehen wir davon aus, die gucken das viermal an, damit die Finanzverwaltung nicht mit Tippfehlern zu kämpfen hat. Aber so ein bisschen lustig ist das Ganze schon.
Wobei ich will dir an einer Stelle noch widersprechen mit den Werbungskosten. Einen Punkt habe ich gefunden, wo es für uns doch relevant ist. Wenn du einen Fahrtkostenzuschuss pauschal besteuert zahlen willst mit 15% oder einen Firmenwagen hast beim Aktivrentner und den pauschalieren willst mit 15%, da ist ja die Thematik, wir dürfen ja nur das, was der Arbeitnehmer als Entfernungspauschale steuerlich als Werbungskosten abziehen darf, nur das darf ich pauschalieren. Habe ich jetzt einen Arbeitnehmer, der...
Das machen wir jetzt gleich anschließend. Das können wir anschließend machen. Weil wir machen mal diese Pauschalierung. Mhm. Weil die ist ein bisschen Stiefkind. Also bei euch, große Arbeitgeber machen das immer noch, aber kleine Arbeitgeber machen es wenig. Und das, ich habe extra, wie gesagt, Beispiele gemacht.
Oh ja, super, dann lass ich uns da machen. Ja, perfekt, dann machen wir es beim Firmenwagen. Was ist
mit 5-Tage-Woche, mit 3-Tage-Woche und so weiter.
Aber dann haben wir doch schon der geschickte Übergang zum Firmenwagen.
Ja.
Dann wollen wir doch einsteigen. Das finden
Sie übrigens beim BMF auf der Homepage.
Ja.
Also einfach runterladen und ist auf jeden Fall mal eine Hilfe.
Genau, und dann schauen wir. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir machen mit dem Firmenwagen weiter. Firmenwagennutzung ist eben das Thema, wenn ich dem Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur Nutzung zur Verfügung stelle, muss ich entscheiden, arbeitsrechtlich, wie will ich den Firmenwagen überlassen. Gehe ich arbeitsrechtlich her und überlasse ihn nur für die berufliche Nutzung, also nur ein Vertreter, der eben im Außendienst ist, der keine erste Tätigkeitsstätte hat. Wenn ich dem dann sage, du kriegst einen Firmenwagen, darfst ihn nur beruflich nutzen, dann habe ich das große Glück, dann entsteht steuerlich nichts, da entsteht kein geldwerter Vorteil, dann brauche ich auch nichts versteuern. Habe ich dagegen. Das haben
wir schon in der letzten Folie, ne? Ganz schön gesagt, letzte Folge. Einfach Aufforderung an die Arbeitgeber, bestimmen Sie es. Ja. Also wirklich, das ist wie wenn früher der Papa gesagt hat, es gibt heute Abend, kein Sandmännchen, dann war es halt so. Ne?
Genau.
Und wenn, das soll der Arbeitgeber bestimmen und ich glaube, Sebastian, wir beide sind uns einig, da ist das Schriftstück unheimlich hilfreich.
Ja.
Das kann ja ganz kurz sein, das muss ja kein
Car-Policy
sein oder so, sondern wirklich auch einfach erklären, was darf der Arbeitnehmer, was darf er nicht.
Das ist immer vernünftig. Du kennst unseren arbeitsrechtlichen Freund, der Peter Rambach, der dann immer sagt, dann bleibt man auch gute Freunde, wenn man es schriftlich fixiert hat.
Ja, also finde ich auch, ja.
Und vor allem, du kannst
du kannst halt damit auch unliebsame Sache, wenn du was nicht versteuern willst oder der Arbeitnehmer will es nicht versteuern, das haben wir oft, ich will aber nicht die Weg, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte versteuern, dann muss man mal sagen, gut, dann machen wir ganz einfach brutales Nutzungsverbot.
Genau.
Und weh, ich erwisch dich, dann sehe ich dich von der Eingangstüre bis zum Balkon.
Ja, und wie du es gesagt hast, letztlich brauchen wir am besten, man macht das Schriftstück, da schreibt man eben rein, wollen wir Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, dann am besten gleich noch die erste Tätigkeitsstätte definieren. Erste Tätigkeitsstätte ist für den Arbeitnehmer XY an dem Ort. Dann haben wir das sauber geregelt. Ja, klar, ne? Dann haben wir das Thema genau sauber geregelt und dann eben überlegen, darf es auch privat nutzen? Dann schreibe ich die Privatnutzung rein und wenn nicht, dann lasse ich sie weg. Und das ist auch immer so eine Sache, die, ich weiß nicht, ob du das in der Praxis auch öfter erlebst, ich erlebe es immer wieder, dass man dann einen ganz ungläubig anschaut, ja, darf ich das? Kann ich die Privatnutzung von den Fahrtenwohnungen, erste Tätigkeitsstätte trennen? Jawohl, darf ich, weil das sind zwei verschiedene Vorteile, die kann ich arbeitsrechtlich unterschiedlich regeln.
Das war ja der Auslöser auch für einen von den letzten Podcasts. Also denke Sie dran, das sind drei Teile, ne? Du kannst sagen, du darfst das Fahrzeug zur Arbeit da darfst du zur Arbeit fahren, aber nicht privat. Ja. Du kannst sagen, darfst nur privat, aber nicht zur Arbeit. Also man kann es regeln. Es sind eben drei Teile. Erstens Privatfahrer, zweitens Fahrt Wohnung, erste Tätigkeitsstätte und drittens im Ausnahmefall doppelte Haushaltsführung. Und mache sie von diesem Recht Gebrauch, auch in der Steuerberatung. Sage sie Mandant, wir können das schon richtig machen, aber dann brauchen wir eine klare Regelung. Und die klare Regelung heißt, du darfst nicht.
Genau. Also es geht nicht anders. Alles andere ist echt ungeschickt, wenn man hergeht und das nicht sauber regelt.
Und dann, Sebastian, also das ist ein bisschen für einen Podcast gar nicht ganz so einfach. Dann gibt es einen zweiten Grundsatz. Ganz, ganz wichtig, da verzweifle ich in der Praxis oder im Seminarbereich. Also wie erkläre jetzt den Geldwertenvorteil? Das machen wir jetzt gemütlich und lustig, aber denken Sie bitte dran. Erster Schritt, was ist denn erlaubt? Was erlaubt ist Geldwertevorteil? Zweitens, wirklich, wie bewertet man es? Da haben wir nämlich eine eigene Bewertungsvorschrift. Also, wie rechnet man? Macht der Dativ oder Agenda, die machen das ja, aber wir müssen rechnen. Und dann, meine Damen und Herren, ganz, ganz, ganz wichtig, dann kommt die Frage, ja, wenn der Arbeitnehmer aber irgendwas hinzuzahlen muss, dann vermindert die Zuzahlung den Geldwertevorteil. Ich bringe das immer im Seminar. Der Chef hat gerade für AC/DC in Karlsruhe, ist aber Klassik-Fan und sagt, also ich habe hier zwei Karten für AC/DC, wer will hin? Und zwei Arbeitnehmer sagen, würde man hingehen, super toll. Und dann sagt der Chef, Wert von 100 Euro, eine richtig tolle Karte. Ja, da sagen die zwei, ne? Schon AC/DC-Konzert an, T-Shirt an, da sagt der Chef, müsste man aber 50 Euro zahlen. Ja, jeder schwäbische Mensch wird sagen, ah, das ist ja blöd, jetzt haben Sie 100 Euro Karte, dafür haben Sie 50 Euro zahlt, also was haben Sie gewonnen? 50 Euro. Also Zuzahlungen werden immer abgezogen und mindern den Geldwertevorteil.
Genau.
Einverstanden?
Ja, bin ich absolut einverstanden.
Ja, ich habe das Gefühl, du sagst, das sind keine 100 Euro, sondern 96. Minus 50. Aber das lassen wir jetzt weg, okay?
Ja, das lassen wir weg.
Gut. Sebastian, was sind denn Kraftfahrzeuge?
Kraftfahrzeuge sind alle Fahrzeuge, die du dir vorstellen kannst, eigentlich die vier Räder haben und ein Benziner- oder Verbrennermotor oder Elektro- oder Hybrid-Elektromotor.
Genau.
Wobei wir eben
auch
für die
Kombinationskraftwagen, zum Beispiel Geländewagen, gibt es so süße Urteile, riese Schiff. Und dann gab es angeblich eine Zulassung als LKW. Dutzte aber nichts, führte trotzdem zum Geldwertevorteil. Taxen, ganz interessanter Fall. Das Taxi ist sicher zu 99,999% beruflich unterwegs, aber wenn man das privat nutzen darf, 1%.
Genau.
Eine Chance.
Immer alles gleich, genau. Ja. Nö, eindeutig. Also wir machen es Arbeitsrecht einfach nur von der arbeitsrechtlichen Regelung oder von der arbeitsrechtlichen Regelung abhängig. Wenn arbeitsrechtlich die Privatnutzung erlaubt ist, dann muss ich sie versteuern. Ist sie verboten, dann versteuern wir sie nicht. Das ist anders wie noch früher. Wer schon länger in der Lohnabrechnung ist, früher haben wir ja immer mit dem Anscheinsbeweis, der für die Privatnutzung ist, operiert. Aber das ist ja schon viele, viele Jahre tot. Und jetzt kommt es einfach nur auf die arbeitsrechtliche Regelung an. Was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erlaubt, muss auf der anderen Seite versteuert werden. Und dann haben wir letztlich bei der Versteuerung die Geschichte. Versteuerung haben wir dann zwei Möglichkeiten. Wir müssen uns fürs Kalenderjahr festlegen, entweder Pauschalmethode, 1% oder die 0,003, oder aber die Fahrtenbuchmethode, wenn ich eben die tatsächlichen Kosten und das Fahrtenbuch entsprechend nutze.
Machen wir mal Beispiele.
Genau.
Also du siehst, und
mehr geht nicht.
Das BMF-Schreibe auf vom aus dem amtlichen Lotschein-Buch. Bitte dran denke, auch E-Scooter, also ganz lustig, gibt es
ja
BMF-Schreibe.
Großes E-Bike, E-Scooter, alles, was ein Kfz-Kennzeichen hat, fällt unter die Regelung. Also auch ein Motorrad würde drunter fallen, klar.
So ist es. Also es gibt da wirklich, also das einzige Problem ist Abgrenzung zwischen PKW und LKW. Wenn du 40 Tonner nutzen darfst, um zum Aldi zu fahren, zum Einkaufen, ist ein Grenzfall. Wollen wir uns nicht besprechen.
Genau, oder eben auch der Kastenwagen, der eben entsprechend nur als Handwerkerkastenwagen nicht für die Privatnutzung aus Sicht des BFHs zur Verfügung stehen soll.
Das wollte ich gerade auch noch besprechen, ja. Und zwar in dem BMF-Schreiben steht drin, das sind nämlich zwei Punkte oder drei, eine Überlassung eines Einsatzfahrzeuges, das war ein Kommandowage von der Freiwilligen Feuerwehr an der Kommandant, führt nicht zu Arbeitslohn. Also der hatte den, der musste praktisch ständig erreichbar sein.
Ja.
Und der BFH sagt, nee, da steht der Entlohnungscharakter im Hintergrund. Und immer wieder die Frage, das kenne viele, es gibt Poolfahrzeuge unten im Betrieb. Da kann man sich eins nehmen, wenn man eine Dienstreise macht. Also die hat Arbeitnehmer nicht ständig zur Verfügung, sondern nur von Fall zu Fall, wenn er eben Dienstreise macht. Und da die legendäre Frage, jemand muss am Dienstagmorgen gleich morgens um 7 Uhr von daheim zu einem Seminar fahren und kommt erst abends um 19.30 Uhr zurück. Und jetzt nimmt er euch am Montagabend das Fahrzeug mit nach Hause und am Mittwochmorgen von daheim wieder zum Arbeitgeber. Technisch gesehen sind sie natürlich Fahrer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, nämlich am Montagabend von Tätigkeitsstätte nach Hause und am Mittwochmorgen von der zu Hause zur Tätigkeitsstätte. Aber da sagt das BMF-Schreiber auch, nee, das sind keine geldwerte Vorteile, weil da steht das eigenbetriebliche Interesse im Vordergrund.
Genau.
Also das sind
diese Verbringungsfahrten.
BMF-Schreiben, wissen Sie, ist verlässlich, Selbstbildung der Bindung der Verwaltung.
Exakt. Also deshalb kann man das wirklich so ein bisschen abgrenzen und sagen, okay, man muss halt erstmal gucken, überlasse ich ein entsprechendes Fahrzeug? Kann man immer sagen, sobald Kfz-Kennzeichen dran ist, sind wir dabei. Und auf der zweiten Stufe eben dann, wenn ich es überlasse, dann muss ich eine arbeitsrechtliche Regelung treffen, um zu sagen, wie darf der das Fahrzeug nutzen? Und ich glaube einfach, das macht in vielerlei Hinsicht Sinn, diese Regelung zu treffen. Und wenn ich die Regelung getroffen habe, dann kann ich daraus die steuerliche Konsequenz ableiten.
Sebastian, da haben wir noch das, hast du gerade angesprochen, das Problem der Kombi. Also nehmen wir an, mir fällt immer ein, kennen Sie, vorne ist eine Fahrerkabine und ist ein VW-Bus, aber hinten ist so eine kleine Ladefläche für so kleine Baufirmen. Und da hat, und wirklich, es sind nur vorne die zwei Sitze. Und da, Vorsicht, da hatte mal der BFH entschieden, ging es um ein Opel Combo. Da war hinter auch als Werkstatt ausgebaut. Und da hat der BFH gesagt, also wenn das so beschränkt ist, dann ist das eigentlich nicht für die private Nutzung geeignet. Aber Vorsicht, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, für die Wegstrecke von der
Verbindung
zur ersten Tätigkeitsstätte. Das heißt, das sehen Sie bei uns häufig, so kleine Kombis, und man sieht wirklich hinter der Werkstatt drin. Bitte dran denke, die 1%, also die Privatnutzung, wenn man ein Vaterbuch hat, gucken wir uns da an, die fällt weg. Aber die Wegstrecke von daheim zur ersten Tätigkeitsstätte, die wird versteuert. Und das ist, Sebastian, ist wieder so ein Fall. Die Unterschiedlichkeiten sind eben nicht nur ein geldwerter Vorteil, sondern mehrere.
Genau. Also das, wie du es vorher gesagt hast, man muss diese Bausteine sauber trennen miteinander und sollte die auch sauber regeln. Und dann kann man es entsprechend sauber hinbekommen. Und dann hat man eben auch ganz klar diese Regelung, dass man sagen kann, okay, du hast jetzt gerade bei dem Kastenwagen wieder schön dargestellt, da sieht man es halt ganz deutlich. Privatnutzung sagt, der BFH soll da nicht möglich sein. Aber Fahrtwohnung, erste Tätigkeitsstätte ist möglich.
Genau. Ist ja kein Nutzungsverbot, rein ein kleines.
Ja.
Schreischeibe.
Halt, und dann hast Ruhe vor allen Dingen. Vielleicht gehst dann doch mal her und wenn das Auto, das er jetzt, der Arbeitnehmer jetzt hat, dann besorgst du einen Nachfolger und dann sind halt hinten die Bereiche nicht abgeklärt. abgeklebt, sind keine Scheiben drin, es ist vielleicht noch eine Rückbank drin und dann ist natürlich gleich wieder das, dann sind wir auch gleich wieder in der Thematik Privatnutzung, ja oder nein.
Oh, ihr habt auch manchmal komische Betriebsprüfer, also ganz, 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 ganz selten, nur 0,0000012%, aber wenn du sagen kannst, Leute, ist schon klar, aber ich habe es auch verboten, er darf es nicht nur privat nutzen, ist doch der Kittel fliegt.
Genau, dann hast du eine saubere Regelung.
Ja. So, also gut, und dann
genau, sagst du, und dann,
es gibt
zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Ich würde sagen, Pauschalmethode, 1% im Monat vom Bruttolistenpreis. Ich glaube, da machen wir eine eigene Folge mal drüber, was der Bruttolistenpreis der richtige ist, inklusive Elektro- und Hybrid-Elektroautos. Da können wir dann eine eigene Folge machen.
Ja, können wir machen.
Aber 1% vom Bruttolistenpreis hier im Monat nehmen wir einfach. Und dann eben für die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstelle normalerweise 0,03% im Monat vom Bruttolistenpreis mal Entfernungskilometer. Und diese 0,03 sind halt auch ein Pauschalbetrag, der ist dann für jeden Monat anzusetzen. Wir haben immer wieder die Diskussion, gerade auch während Corona gehabt, wenn ein Arbeitnehmer einen kompletten Monat nicht in die Arbeit fährt, weil er Urlaub hat, während Corona, weil eben Quarantäneverordnungen galten. Das ist egal, in die 0,03 ist das alles eingepreist, die wird für jeden Monat festgelegt und man geht immer bei den 0,03% davon aus, dass da 180 Fahrten im Kalenderjahr dahinter stehen.
Also jetzt machen wir mal Spießer, Andreas. Also ich bin ja Schwabe und ich gebe zu, super Spießer. Und wenn ich mit Sebastian einen Podcast mache, sie werden es nicht glauben, habe ich immer ein bisschen Schiss, weil mit Lohnsteuergurus ist es gar so einfach. Also, was macht Andreas? Beispiel, Bruttolistenpreis, Benziner, 58.999 €. Sebastian, der soll jetzt sicher sein, sehe ich wie du, machen wir mal das sehr drüber, 1%, geben wir einfach her, 58.999, runter mal ab auf 58.900, genau. 1% gibt 589 €.
Ja.
Und 0,03% aus 58.900 gibt 17,67 € pro Kilometer, bei 26 Kilometer 1048,42. Das ist dann die 589 plus die 459,42. Und dann haben wir, wie gesagt, 1048,42 ist der geldwerte Vorteil. Rechnet Ihr Lohnprogramm natürlich aus.
Mhm.
So, jetzt habe ich einen Hybrid, Sebastian.
Ja, beim Hybrid hast du jetzt das erste große Thema, wann hast du ihn angeschafft? Wenn du ihn ab 2019 angeschafft hast, in 2019 bis 2021.
Sebastian, nein, das ist ein ganz modernes Fahrzeug.
Ein ganz modernes Fahrzeug.
25 angeschafft.
Okay, dann müssen wir, wenn es 25 angeschafft hat, hast du eine ganz einfache Geschichte. Ist es unter 50 Gramm CO2-Ausstoß je Kilometer?
Nein, Sebastian, nein.
Hast ein großes Auto?
Ja, selbstverständlich. Habe ja auch Heizreifen drauf. Bitte, bitte, bitte.
Okay, dann musst du jetzt noch gucken, bist du über 80 Kilometer in der Akkureichweite?
Ja, ja, das sind 81,0326 Kilometer laut Herstellerangabe.
Mehr wie 80 reicht.
Hoch. Das gilt im Sommer bei 26,2 Grad, Rückenwind und leicht bergab.
Das spielt keine Rolle, solange die Betriebserlaubnis im Citymix das so vorsieht, passt das alles. Also super, 81 Kilometer sind mehr wie 80. 80 ist die Grundlage. Wenn ein Hybridfahrzeug mehr als 50 Gramm CO2-Ausstoß je Kilometer hat, kommt es auf die Akkureichweite an, je nach Anschaffungsjahr. 2019 bis 2021 angeschaffte Fahrzeuge 40, 2022 bis 2024 angeschaffte Fahrzeuge 60 Kilometer Reichweite und ab 25 angeschaffte Fahrzeuge müssen 80 Kilometer Akkureichweite haben. Das hat das Auto vom Andreas und dann darf ich jetzt den Bruttolistenpreis halbieren. Das heißt, jetzt muss die 58.999. Achso, ich habe jetzt gedacht, du nimmst gleich die 58.999.
Nein.
Nicht? Okay.
50% gibt 29.499,50.
Und dann also erst die Abrundung?
Also genau. Erst Teile, Bruttolistenpreis Teile, dann Abrunde, das gibt dann 29.499,50, gibt dann 29.400 und dann 1%. 294 € und die 0,03% aus 29.400 gibt 8,82 € pro Kilometer. Bei 26 Kilometer ermäßigt sich der geldwerte Vorteil jetzt auf 294 plus 229,32 gibt 523,32.
Also,
und bitte dran denken, eben wie der Sebastian Loser sagt, da gilt die Grenze also CO2-Ausstoß pro Kilometer. Erreicht fast kein Hybridfahrzeug, aber die Mindestreichweite von der reinen Batteriebetrieb.
Genau. Und jetzt können wir natürlich noch ein Elektroauto machen.
Oh, und beim Elektro. Da war jetzt aber großzügig, Sebastian. Ich erzähle dir mal Bruttolichtepreis 89.999 Euro. Was sagt der Sebastian?
1.7.2025, danach angeschafft, alles gut.
Ganz neues Fahrzeug.
Ah, perfekt.
Was wäre vorher gewesen, wenn ich es jetzt am 30.06.2025 überlassen hätte?
Da war die Bruttolichtengrenze 70.000 Euro. Und dadurch, wenn du es vor dem 1.7.25 dann überlassen hättest, wärst du drüber gewesen, dann hätten wir halbiert. Ab dem 1.7. ist die Bruttolichtenpreisgrenze für Fahrzeuge, die ab 1. Juli angeschafft werden, 2025 100.000 Euro, dann dürfen wir vierteln.
Genau, also dann haben wir jetzt 89.999 Euro, davon 25%, gibt dann 22.499,75, wie das gleiche Prinzip, runden wir ab auf 22.400. Wie gesagt, macht ihr Lohnprogramm, 224 Euro plus 0,03% aus 22.400 gibt dann bei 26 Kilometer 174,72. Ich habe die Beispiele mal gemacht, Sebastian, wenn man bei Profis Seminar hält und fragt der Lohnabrechner-Profi, können Sie es ausrechnen? Ja, das muss man zugeben. Ja. Das ist natürlich, der Profi sagt, mach doch das Programm. Deswegen haben wir es mal kurz erklärt.
Ja, also, so, und Sebastian? Jetzt musst du mir noch einen Zusatz lassen. Ganz kurz, also Fahrzeuge 2019 bis 2000, jetzt muss ich gerade überlegen, bis Ende 2023 angeschafft, war die Grenze 60.000 Euro. Für ab 1.1.2024 angeschaffte Fahrzeuge 70.000. Für Fahrzeuge ab 1.7.25 angeschaffte Fahrzeuge 100.000 Euro. Und das gilt natürlich nicht nur für neu angeschaffte Fahrzeuge, ist auch immer so ein wichtiger Punkt, sondern auch wenn ich ein gebrauchtes Fahrzeug anschaffe, dann gilt immer der Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung. Aber verglichen wird das immer mit den Regelungen im jeweiligen Anschaffungszeitpunkt.
Ja, und natürlich, wenn jemand jetzt tatsächlich schon im April 25 sein Fahrzeug bekommen hat, nehmen wir an 80.000 Euro, dann ist der weil damals die Grenze von 70.000 galt, dann ist der in der
Halbierung gefangen.
50% Regelung. Und bitte dran denke, der bleibt auch in der 50% Regelung. Also diese ganz selten verbreitete Irrglaube, er würde jetzt einholen in die neue, bessere Regelung. Nein, es gilt tatsächlich Anschaffung oder erstmalige Überlassung. Sebastian, Anschaffung oder erstmalige Überlassung, oder?
Richtig, genau. Also wenn du natürlich jetzt in deinem Fall vorher 30.06., du schaffst das Fahrzeug an, stellst es auf den Hof, überlässt es erst ab 1. Juli dem Arbeitnehmer, dann wäre eben die erstmalige Überlassung erst ab 1. Juli und dann könnte man hier tatsächlich die Viertelung beim Arbeitnehmer anwenden.
Ja, aber da gehen Sie hin, dass das Fahrzeug bitte beim Fahrzeughändler stehe und besorge sich dann wirklich ein Übergabeprotokoll. Das will das Autohaus. Also, da geht man hin, dass beim wirklich noch zwei Tage beim Händler stehe und holt es erst dann. Ne?
Dass nachher immer eher ein theoretisches Problem, hoffentlich.
Muss man jetzt mal die Prüfer verstehen. So, und dann Sebastian.
Soll man noch ganz kurz einen Ausflug in die Umsatzsteuer machen? Weil ich finde immer, die Firmenwagen, wenn man darüber spricht, sollte man auch immer dran denken in der Lohnabrechnung. Wir haben ja nicht nur Lohn und Sozialversicherung. Ja, immer doch. Und die Umsatzsteuer müssen wir ja auch immer mitdenken bei Sachbezügen. Und einfach schon mal hier als vorneweg Hinweis. Ich weiß nicht, ob du noch gleich ein Beispiel bringst, aber Sozialversicherung sagt, die Umsatzsteuer sagt ganz klar, Halbierung, Viertelung kennen wir nicht. Wir nehmen auch beim Hybrid- und beim Elektroauto immer 1% aus dem vollen Bruttolistenpreis und daraus rechnen wir dann die Umsatzsteuer mit 1919 beim Arbeitnehmer raus. Das Gleiche dann natürlich bei 0,03.
Wenn wir bei meinem Beispiel bleiben, Hybrid, dann habe ich ja nur einen Geldwertevorteil von 523,32. Die 50% Regelung angewandt, aber Umsatzsteuer entsteht aus 1048,42. Das ist nämlich die 1% aus dem Bruttolistenpreis ohne Kürzung und die 0,03. Sebastian, ist tatsächlich inzwischen bei den Meisterprogrammen kann man es wirklich auch programmtechnisch umsetzen, dass das Programm praktisch sagt, okay, ich melde der Finance oder der FIBU diesen 100% Wert, aber verwende lohnsteuerlich nur den 25% oder 50% Wert. Aber bitte dran denke, dass man Umsatzsteuer, das wäre eine unzulässige EU-widrige Subvention, gell? Das ist die Begründung. Ja,
genau.
So, und dann, Sebastian, gibt es noch Fahrtenbuch?
Ja, Genau. Und beim Fahrtenbuch.
Ist aber Wahlrecht, oder?
Beim Fahrtenbuch, es ist ein Wahlrecht. Ich muss immer sagen, als vorsichtiger Finanzbeamter würde ich jedem Arbeitgeber immer sagen, lass es bleiben. Weil du hast einfach das Problem, Fahrtenbuch heißt zwei Sachen, die du an Aufwand hast. Das eine ist, du musst natürlich den Aufwand des jeweiligen Fahrzeuges separat in der Buchhaltung sauber trennen. Das muss wohl arbeitsrechtlich so oder so, falls der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch nachher in der Veranlagung geltend machen will. Das kann er nämlich. Das Wahlrecht habe ich einmal im Lohn, will ich 1% oder Fahrtenbuch, und einmal auf der Veranlagungsebene kann ich es auch dem Arbeitnehmer überlassen. Ich würde es immer auf den Arbeitnehmer abschieben und sagen, soll der Arbeitnehmer mit dem Finanzamt den Kampf ausfechten, ob man das Fahrtenbuch anerkennt. Weil Fahrtenbücher heißt, Fahrtenbücher müssen in geschlossener Form zeitnah geführt werden. Und schon daran merkt man, das ist ein sehr hohes formales Hindernis und eigentlich kann man es kaum einhalten. Also ich versuche das immer mal bei meinem Privatauto, ein Fahrtenbuch mitzuführen. Und muss immer sagen, das, was die Verwaltung alles will an Aufzeichnungen, es muss jede Fahrt, immer wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, muss die dokumentiert werden.
Außer der Privatfahrt, ne?
Außer bei der Privatfahrt muss ich ja trotzdem auch eintragen, ist es eine Privatfahrt. Ich muss nur nicht aufschreiben, wann ich wohin gefahren bin, aber die Kilometer, zumindest die gesamten Kilometer, muss ich aufschreiben. Ja.
Aber wenn ich jetzt wie bei mir, ich habe immer Löcher gehabt, ne? Ich habe einen Mini gehabt als Dienstmarke. Ja. Und dann habe ich natürlich für Seminare viel besucht, aber sonst habe ich ihn kaum verwendet. Und da konnte schon mal vorkommen, dass ich dann einfach mal, weiß ich was, lang auf Seminare war, meistens bis Mitte Februar. Und dann im März, April, Mai hatte ich wirklich nur Privatfahrten, weiß ich was, so 300 Kilometer. Ja. Und dann kam am 7. Mai die erste Dienstfahrt wieder und dann darf ich natürlich eintragen,
genau.
Am 3.5. Kilometerstand morgens. Differenz, ja. Privatfahrt, da muss ich nichts angeben und dann muss man halt wieder jede Kilometer angeben. Und was mir immer aufgefallen ist, ich will mal darauf hinweisen, ganz typisch, der Herr Springer stand zum Hotel gefahren, hat im Hotel festgestellt, nee, das ist ihm zu teuer, er zahlt nicht für einen Wurstsalat 29 Euro und dann ist er zum Lidl, Aldi, Penny oder Edeka 3 Kilometer weiter, hat eingekauft und auf dem Hotelzimmer gefespert. Denken Sie dran, Sebastian, weißt du, wie du siehst, wenn ich im Hotel ankomme und dann beschließe ich, ich gehe nochmal zum Edeka, Lidl, Aldi, dann ist das eine Privatfahrt.
Das ist keine Dienstreise mehr. Du hast die Dienstreise beendet und auch ansonsten könntest du ja überlegen, eigentlich ist es ja dann eine Umwegfahrt auf der Dienstreise. Dann stellt sich die Frage, ist das jetzt ein dienstlich motivierter oder ein privat motivierter Grund?
Das ist privat.
Genau.
Oder wenn ich in die Stadt fahre, weißt du, ich fahre in die Stadt schnell, gucken wir sie mal an, das habe ich schon mit Leidenschaft gemacht, also da dran denke und ich will sie vorwarnen, Fahrtenbücher sind ein brutales Haftungsrisiko. Ich sage meinen Mandanten, es gibt eine gesetzliche Vorschrift beim Fahrtenbuch, das müsse vom Steuerberater alle 3 Monate kontrolliert werden. Und ich sage es jetzt mal ganz drastisch, dann weiß ich, der Mandant schreibt wenigstens nur 3 Monate nach. Also, es gibt bei mir keine Fahrtenbücher mehr.
Ja, Andreas, du weißt, da sind wir nah beieinander, weil ich würde es auch einfach, der Arbeitnehmer hat dir das Wahlrecht noch einmal in der Veranlagung, dann kann er es selber machen, dann hast du die 1% lohnsteuerlich abgerechnet, hast die Sozialversicherungsbeiträge drauf, weil ich weiß nicht, da musst du mir jetzt kurz helfen bei der Sozialversicherung, aber gehen wir mal von aus, ich habe ein Fahrtenbuch, Privatnutzung relativ gering, Prüfer verwirft das Fahrtenbuch, das heißt, er wendet die 1%-Regelung an, das ist auch korrekt, das heißt, du musst ja den Lohn nachversteuern, die Lohnsteuer holst du beim Arbeitnehmer wieder, aber wie ist es mit den SV-Beiträgen, die jetzt entstehen würden?
Ach ja, Sebastian, also jetzt mal ehrlich, sind viel Fahrer Menschen, die normalerweise gut verdienen. Also das muss man jetzt mal sagen. Es lohnt sich das Fahrtenbuch aus meiner Sicht eigentlich nur bei Leuten, die viel beruflich fahren und die verdienen meistens ordentlich. Ich habe 3 Vertriebler in der Mandantschaft, also Einkommensteuermandate und die führen alle Fahrtenbuch. Und was sagt der Arbeitgeber? Von wegen. Wir versteuern 1%. Los, da haben wir keine erste Tätigkeitsstätte. Und wenn das soll man im Rahmen der Veranlagung geltend machen. Das heißt, ich habe in 3 Fällen wirklich das Fahrtenbuch dann körperlich vorliege, ermittle dann die Anteile, lass mir die Kosten aus der Finanzbuchhaltung gebe und ermittle dann, weiß ich was, versteuert, Geld war der Vorteil für Privatnutzung, 8.000 Euro. Ich komme dann nur auf 2.100 Euro und mache dann die Differenz geltend im Rahmen der Steuerveranlagung als negativer Arbeitslohn. wird natürlich häufig übersehen von der Verwaltung, aber gut, ist okay. Und Sebastian, jetzt muss ich mal ganz deutlich sagen, das Fahrtenbuch, also ich traue alle drei Mandanten, ich kenne sie gut, die sind ehrlich, die sind 60.000, 70.000 Kilometer im Jahr unterwegs, aber das Fahrtenbuch wird bei einer Lohnsteuerprüfung niemals halten. Aber in der Veranlagung hält es. Also da ist es einfach so.
Ja.
Also die haben auch keine große Menge, nicht falsch verstehe, aber die sind saumäßig geschrieben, kann ich kaum lesen. Und aber da hat Arbeitgeber kein Risiko. Und im Rahmen der Steuerveranlagung gibt es Steuererstattungen von 3.000, 4.000, 5.000 Euro. So, und dass der eventuell mal zu viel SV-Beiträge bezahlt hat, der kriegt dafür später mal höhere Renteversicherung. Und ich finde, das ist einfach ein guter Kompromiss. Es ist für Arbeitgeber eine Katastrophe, wenn Fahrtenbücher abgerechnet werden und der Prüfer verwirft sie nachher die Prüferin. Es sind brutale Nachforderungen.
Also ich bin da ganz bei dir. Du weißt, da sind wir nicht weit auseinander, weil das ist, also es ist halt einfach so, man muss zur Ehrlichkeit immer dazu sagen, beim Fahrtenbuch, es gibt die kleine Menge Rechtsprechung des BfH, der gesagt hat, kleine Menge, würde man so sagen, das dürften so 10 falsch aufgeschriebene Fahrten im Kalenderjahr sein. Oder da kann man drüber wegsehen, aber 10 falsch aufgeschriebene Fahrten, das sind ja schon, ich habe es gerade vorher gesagt, jede dienstliche Fahrt, wo ich den Schlüssel abziehe, muss ich aufschreiben. Heißt, wenn ich dienstlich tanken gehe, was mache ich bei der Tankstelle? Ich ziehe den Schlüssel ab. Weil, also es gibt kaum eine Tankstelle, wo ich bei der Formel 1 heiß betankt werde. Das
glaube ich aber nicht.
Und
da widerspreche ich dir.
Ja.
Auch bei meinem Mini, wenn die wirklich neben der Bundesstraße die Tankstelle steht, trage ich nicht eine Tankstelle. Kilometerstand ein. Das behaupte ich, geht nicht, weil wenn ich von hier nach Hamburg
der Kilometerstand würde ich jetzt, aber, weil du kannst ja so Sammelaufschriebe machen. Das lässt ja die Verwaltung zu, dass du sagst, wenn du auf einer Ding, aber du müsstest ja schon eigentlich notieren, ich habe bei der Tankstelle gehalten.
Die Fahrt ist dienstlich, wenn ich von hier nach Hamburg fahre
und
ich tanke einmal unterwegs und ich fahre da, weiß ich was, einfach rechts raus an der Bundesstraße. Das, ich weiß, das ist eure Meinung, aber da widerspreche ich.
Aber
Sebastian, das Problem ist in der Praxis, die Leute schreiben dann ein Werk 1, Hamburg, Werk 2, Pinneberg. Mhm. Und da kannst du im Fahrtenbuch schon drüber diskutieren. Ne? Da meine ich schon, also du musst die Kilometer eintragen und es gibt dazu auch eine Liste nochmal hinter im Fahrtenbuch, wo man das genau sieht.
Wo die Adressen dann stehen.
Da sind die Adresse drin und so weiter. Mhm. Aber da ist die Veranlagung tatsächlich ein bisschen großzügiger. Und einfach nochmal der Hinweis für die Lohnabrechner. Fahrtenbuch ist schwierig. Es ist absolut schwierig. Macht auch viel Arbeit. Also bei mir gibt es einfach in der Lohnabrechnung keine mehr. Habe ich allen erfolgreich ausgetrieben.
Und dann könnte man uns noch kurz unterhalten. Du hast ja vorher gesagt, jetzt könnte man noch mit dem Arbeitnehmer vereinbaren. Und auch da bitte machen Sie unbedingt eine arbeitsrechtliche Vereinbarung, dass man bestimmte Lohnbestandteile dem Arbeitnehmer selber zahlen lässt. Das wäre eben zum Beispiel Kraftstoff, also Benzin oder Diesel. Machen wir es
anschließend.
Okay.
Im nächsten Podcast. Zuzahlung.
Okay.
Ich habe an dich eine Frage.
Ja.
Wirklich noch 3 Minuten. Ich habe also jetzt in der Vorbereitung bekennender Spießer, habe jemand mit Kfz-Kosten, habe einfach ein Vaterbuch, und zwar Kfz-Steuer 240 Euro, okay. Kfz-Versicherung 1658, kommt auch rein, oder?
Ja.
Benzin laut Konto, also laut Finanzbuchhaltungskonto 987,62, kommt auch rein, oder?
Ja.
So, Reparaturen 880,71, kommt auch rein.
Ja. Also Fahrtenbuchmethode, alle Kosten.
Und jetzt Vorsicht an die Leute von der Finanzbuchhaltung. Was ist auf dem Konto 65,30 Benzin gebucht? Ja, mit Vorsteuerschlüssel. Das heißt, denke Sie dran. Weißt du, Sebastian, haben Sie mit dir nicht abgesprochen?
Ja.
Aus 987,62 netto
muss der Bruttobetrag hochrechnen,
1.175,26 und aus der Reparatur von 880,71 werde 1.048,05.
Ja, klar. Also wir brauchen, wir sind ja im Bereich.
Du musst dran denken.
Bruttobetrag, ja, klar. Also, wir können das Spielchen noch verschärfen. Ich weiß, bei Kontennummern bin ich jetzt nicht so gut wie du, aber Abschreibung fürs Auto wahrscheinlich auf 6 Jahre.
950.900 Euro haben wir den Kaufpreis.
Ja.
Abschreibung laut FIBU mit einem Sechstel 9.816 Euro, Sebastian.
Ja.
Und jetzt für die Fadenbuchmethode bei der Arbeitnehmer, nur bei acht der Arbeitnehmer, Jahre. Ein Achtel. So, Vorsicht, ja. Denken Sie dran. Das gibt logischerweise, also 58.900 durch ein Achtel gibt 7.362,50. Aber was ist natürlich in der AFA-Liste hinterlegt?
Der Nettowert.
Nettowert, das heißt 7.362,50 plus 19 gibt 8.761,37. Und jetzt können wir das Beispiel, Sie können es sich ja nie merken im Podcast, es gibt dann 12.883,57. Jetzt hat man bei mir 23.400 Kilometer Fahrleistung. Das heißt, wir haben Kosten pro Kilometer von 55 Cent. Und jetzt ist das Fahrtebuch 5.890, weist es aus für die private Fahrt. 5.890 mal 55 Cent gibt 3.239,50. Und Fahrtewohnung, erste Tätigkeitsstätte in meinem Fall, der fährt ganz, ganz selten. Der ist wirklich viel unterwegs. Mhm. 458 Kilometer mal 0,55. Das heißt, für die Privatnutzung versteuern wir die 3.239,50 und für die Fahrtewohnung, erste Tätigkeitsstätte 251,90.
Genau.
So.
Aber danke für den Hinweis.
Sebastian. Ja. Jetzt habe ich ein Hybrid, so ein anständiges von dir. Jetzt, was machen wir mit der AFA?
Ja gut, bei der AFA, da hast du ja normalerweise die Halbierung. Achso, bist du jetzt in der Fahrtenbuchmethode oder im Geldwertevorteil?
Fahrtenbuchmethode.
Da würden wir jetzt die AFA für die Zwecke der Geldwertenvorteilmethode auch halbieren entsprechend.
Genau, also aus den 7.362,50 war meine Abschreibung mit einem Achtel aus 58,9 werde 50% 3.681, also genau die Hälfte. Plus Umsatzsteuer und dann haben wir die Bemessungsgrundlage. Ich habe es ausgerechnet, kostet der Kilometer bloß noch 0,36 statt 55.
Okay. Ja, also ist tatsächlich entsprechend, damit man natürlich diese Halbierung auch hier entsprechend sich auswirkt. Ja,
mit an die Umsatzsteuer denke, bitte.
Ja.
Ja, das sind immer Bruttowerte, die Lohnsteuerwerte.
Ja.
So, Sebastian, super Gut. Thema, oder?
Ja, ich sehe schon, wir hatten uns vorgenommen, kurze, prägnante Folgen zu machen, aber ich glaube, dass...
Moment, aber auch jetzt viele Themen durch.
Genau, also ich denke einfach, es sollte einfach mal so einen Eindruck geben, was man im Firmenwagen alles so bedenken muss. Wir haben, denke ich, jetzt so den einen oder anderen Punkt und ich glaube tatsächlich...
Die Zuzahlung in der nächste vielleicht nochmal.
Genau, und dann können wir vielleicht Entgeltumwandlung und Zuzahlung beim Firmenwagen in der 21. Folge machen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit anderen Themen noch kommen.
Ja.
Dann lass es uns so machen. Dann würde ich vorschlagen, dann machen wir hier den Podcast heute zu. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen, bei uns ist es jetzt ein schönen Abend, bei uns ist es jetzt schon stockdunkel. Ich nehme an, bei dir auch. Und nee, wir wünschen
die Sonne.
Okay, dann wünsche ich allen, die noch Sonne, die Sonne haben, einen wunderschönen Tag.
Scheint die Sonne länger.
Genau. Und ja gut, du bist auch weiter im Süden wie ich, also von dem her. Das passt schon.
100 Kilometer, oder?
Ja, so etwa.
So, ja, klar, das macht schon 2 Stunden aus.
Ja. Also gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.